Mikroalgen. Das sind mikroskopisch kleine Zellfabriken, deren Stoffwechselprodukte unsere Lebensmittelindustrie und auch die Landwirtschaft revolutionieren könnten. Wie und warum, das erklärt mir heute Benjamin Schmidt. Er ist derzeit Projektmanager bei Blue Bioeconomy auf Rügen in Deutschland und in Teilzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter bei ACIP. Und eines seiner Spezialgebiete, das ist die Mikroalgenbiotechnologie. Ich bin Sophie Weinhandl vom ACIP Science Communication Team und habe heute unter anderem erfahren, dass jede Omega-3-Fettsäure in Fischen ursprünglich aus Mikroalgen stammt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biotech-Experten. Heute ist Benjamin Schmidt zu Gast und für die aufmerksamen Hörer, die werden den Namen schon kennen, weil wir haben uns bei Life is Science kennengelernt. Er hatte dort einen richtig coolen Stand aufgebaut, nämlich zu Mikroalgen. Und der ist auch super angekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich ihn gleich in den Podcast ein. Hallo Benjamin.
Hallo Sophie. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich, heute hier sein zu dürfen und dir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen mehr über die Mikroalgen zu erzählen. Ja, schön da zu sein.
Benjamin, zum Beginn, wie sieht denn eigentlich dein Werdegang aus? Du bist ja jetzt gerade auf Rügen, wir telefonieren hier nur über Zoom, sitzen uns heute nicht gegenüber. Wie bist du nach Rügen gekommen? Was hast du vorgemacht? Was hast du studiert?
Genau. Ja, ich komme ursprünglich aus Graz, habe dort Biologie studiert und bin dann nach Portugal gezogen, um meinem Kindheitstraum der Meeresbiologie nachzugehen. Ich habe dann in Portugal Meeresbiologie studiert und bin dort auch mit den Mikroalgen zum ersten Mal in Verbindung gekommen und habe dann im Zuge meines Studiums angefangen, auch industriell mit den Mikroalgen zu arbeiten. Ich war dann für mehrere Jahre bei Necton, das ist die älteste Mikroalgenfarm oder Firma in Europa. Und nach mehreren Jahren bei Necton habe ich dann auch wieder einen Blick Richtung Österreich geworfen und habe mich dort mit unterschiedlichen möglichen Partnern getroffen. Und ein Partner aus der Industrie hatte dann Lust und Interesse daran, mit mir gemeinsam ein Produkt zu entwickeln oder eine Produktidee weiterzuentwickeln. Und mit dieser Idee bin ich dann ans ACIP herangetreten und das ACIP war auch interessiert daran, hier zusammenzuarbeiten. Und wir sind jetzt auch kurz davor, hier in die Prototypproduktion zu gehen. Wir hatten jetzt nur dieses Jahr 2023, wo dieses Comet-4-Programm eben noch nicht angefangen hat und sozusagen eine Zeit vorhanden war. Und diese Zeit habe ich genutzt und bin nach Rügen in Deutschland gegangen und habe dort oder arbeite dort zurzeit noch als Projektmanager in einem Projekt, was sich hauptsächlich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Hier arbeite ich mit drei Universitäten zusammen, der Universität Kiel, der Universität Rostock und der Universität Greifswald und zusätzlich noch einem Forschungsinstitut für Nutztierbiologie. Hier haben die Algen auch einen Stellenwert, aber sie sind nicht das Hauptthema. Wir versuchen unterschiedliche bioökonomische Kreisläufe, also in unserem Fall ist das die Mikroalgenzucht, die Aquakultur, die Insektenzucht und die Pflanzenkultivierung miteinander zu verbinden und hier sozusagen eine Kreislaufwirtschaft zu optimieren.
Wunderbar, dann starten wir ins Thema und zwar geht es heute nochmal um Mikroalgen. Es gab ja hier schon mal eine Folge zum Thema Mikroalgen mit deiner Kollegin Rita. Heute eher der Fokus auf den Lebensmitteln, auf der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft. Magst du vielleicht einfach mal erklären, für die, die vielleicht die andere Folge auch noch nicht gehört haben, was sind Mikroalgen eigentlich genau? Welche Bedeutung haben die für die Lebensmittelindustrie?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe mir nur überlegt, bevor ich jetzt mit den Details über die Mikroalgen und die Mikroalgenproduktion anfange, würde ich gerne einen bildlichen Eindruck vermitteln, soweit das möglich ist in einem Podcast. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, habe ich ja mehrere Jahre in der Industrie und auch in der Wissenschaft gearbeitet mit Mikroalgen. Und so ein Arbeitsalltag in der Mikroalgenindustrie beginnt eigentlich damit, dass man in ein Labor reingeht oder in eine Fabrikhalle und erstmal vor einer Vielzahl von Behältern steht, in denen unterschiedlich bunte Flüssigkeiten sich drin bewegen oder die da drin blubbern, vor sich hin blubbern. Und das ist ein wirklich spannender Eindruck. Also man steht dann eigentlich da vor einem Regenbogen, wenn man das so ausdrücken kann. Und die unterschiedlichsten Farben kann man da sehen. Also grün, gelb, rot, teilweise aber auch pink oder violett. Und man sieht mit dem bloßen Auge zuerst einmal gar nicht, was sich denn dahinter befindet oder in diesen Flüssigkeiten befindet. Dafür braucht man dann schon das Mikroskop. Das ist eigentlich auch ein Hinweis auf den Namen Mikroalgen. Also sind Algen, die man aber nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Und ja, wenn man sich dann einen Tropfen dieser Algensuspension auf seinen Objektträger legt und diesen unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man da mikroskopisch kleine Zellfabriken, die sich in diesem Wasser oder in dieser Suspension bewegen. Mikroalgen kommen in unterschiedlichen aquatischen Lebensräumen vor, also sowohl im Salzwasser, im Süßwasser als auch im Brackwasser. Sie sind den Pflanzen oder besser gesagt den niedrigen Pflanzen sehr ähnlich und ja, meistens machen sie auch Photosynthese, um ihre Nahrung herzustellen. Die Mikroalgen brauchen dafür die Energie des Sonnenlichts und CO2 zusätzlich, um Wassermoleküle zu spalten. Dann entstehen auf der einen Seite Kohlenhydrate, die sie eben als Nahrung oder teilweise auch als ja, Strukturkohlenhydrate verwenden für die Zellwand und ähnliches. Und es entsteht aber auch Sauerstoff bei der Photosynthese. Und das soll jetzt auch schon das Stichwort sein, denn wir sind den Mikroalgen eigentlich viel näher, als wir vielleicht denken. Und zwar ist der Sauerstoff in jedem zweiten Atemzug, den wir zu uns nehmen, von Mikroalgen produziert. Und ja, das machen die Mikroalgen nicht erst seit gestern, sondern die Mikroalgen gibt es schon seit circa 3 Milliarden oder über 3 Milliarden Jahren auf unserem Planeten. Und sie haben durch diese Produktion des Sauerstoffs das Leben, wie wir es heute kennen, auf unserem Planeten überhaupt erst möglich gemacht. Und ja, damals waren das hauptsächlich Cyanobakterien, die diesen Sauerstoff produziert haben. Vielleicht können wir auch darauf ganz kurz eingehen. Also es gibt unter den Wissenschaftlern immer diese große Diskussion, ob die Cyanobakterien jetzt wirklich zu den Mikroalgen zählen oder nicht. Das sind ja eigentlich Bakterien. Algen sind eigentlich eukaryotische Lebewesen. Hier würde ich aber gern auf die European Algae Biomass Association verweisen. Das ist eigentlich das größte Netzwerk an akademischen und industriellen Partnern in Europa. Und die haben ein Paper herausgegeben, wo sie sagen, man kann zum heutigen Zeitpunkt auch Cyanobakterien noch in den Begriff der Mikroalgen sozusagen mit reinnehmen. Also meiner Meinung nach macht man nichts falsch, wenn man sagt, dass Cyanobakterien auch Mikroalgen sind. Und ja, neben der Produktion des Sauerstoffs, sind die Mikroalgen auch schon ganz lange eine Nahrungsgrundlage für alle unsere Meeresbewohner. Also die ganze Vielfalt in den Meeren basiert eigentlich auch auf der Vielfalt der Mikroalgen. Hier kann man vielleicht als Beispiel nennen, dass jede Omega-3-Fettsäure, die du zu dir nimmst, wenn du Fisch isst, kommt ursprünglich aus den Mikroalgen. Also die Mikroalgen produzieren diese Omega-3-Fettsäuren und durch die Nahrungskette geht es dann weiter zu den Fischen. Und ja, neben den Omega-3-Fettsäuren produzieren die Mikroalgen auch viele weitere für den Menschen relevante Stoffwechselprodukte oder Metaboliten. Das wissen wir auch nicht erst seit gestern. Es haben damals schon die Azteken oder die Inkas Mikroalgen verwendet, haben zum Beispiel Kuchen gebacken oder Kuchen hergestellt mit Spirulina und haben damit auch schon ihre Nahrung supplementiert sozusagen. Zusätzlich enthalten die Mikroalgen auch einige Proteine, Fette und Fettsäuren, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Mineralien und viele weitere Mikro- und Makronährstoffe. Oft sind diese Substanzen in der Zelle und sozusagen geschützt von der Zellwand. Hier würde ich gerne einen kurzen Verweis machen auf den Podcast, den du schon mit der Rita gemacht hast. Die Rita bezieht sich in ihren Studien nämlich hauptsächlich auf extrazelluläre Polysaccharide. Das heißt, die Mikroalgen geben teilweise auch ja, hochwertige Substanzen in ihr extrazelluläres Medium ab. Sozusagen kann man dann im Endeffekt intrazelluläre und extrazelluläre Substanzen haben. Viele dieser Substanzen sind auch bioaktiv. Zum Beispiel sind diese antioxidativ oder auch entzündungshemmend. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass Mikroalgen krebslindernd wirken. Wir haben jetzt in unserem Projekt auch Mikroalgen getestet als Effektor gegen das Coronavirus. Und auch hier haben wir interessante Ergebnisse sehen können. Also die Mikroalgen haben hier einen Effekt gegen das Coronavirus. Man muss hier aber auch ein bisschen aufpassen, vor allem wenn es dann in Richtung Vermarktung von Produkten geht. Also keine dieser Claims, so heißt es ja, ist zurzeit noch von der EFSA, von der European Food Safety Authority, offiziell zugelassen. Also wir sind mit den Mikroalgen immer noch im Kinderstadium und das wird bestimmt irgendwann kommen. Aber ja, zurzeit ist es hauptsächlich durch Studien bewiesen. Eine ganz kleine Ergänzung noch, dass die Algen photoautotroph leben, wenn sie Photosynthese betreiben und dadurch ihre Nahrung produzieren. Es gibt aber auch Mikroalgen, die im Dunkeln überleben. Das wären dann sozusagen heterotrophe Mikroalgen, die ihre Energie aus Zuckern gewinnen. Und dann gibt es auch Mikroalgen, die sich irgendwo zwischen photoautotroph und heterotroph befinden. Diese nennt man dann mixotrophe Mikroalgen.
Gut, dann gehen wir vielleicht auf die Nährstoffe noch einmal genauer ein. Welche Arten von Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten findet man da jetzt eigentlich genau in diesen Mikroalgen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben sehr viele Proteine in den Mikroalgen. Die Mikroalgen zeichnen sich dadurch teilweise aus, dass sie über 50-60% Proteingehalt haben. Also das ist im Endeffekt mehr als ein Ei oder ein Steak oder Thunfisch haben. Aber vielleicht setzen wir hier den Fokus eher auf die Aminosäuren, weil Proteine sind ja alle aus Aminosäuren synthetisiert. Und die Mikroalgen enthalten eine Vielzahl an essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren und man kann sie durchaus als Alternative zu tierischen und pflanzlichen Proteinen sehen. Wenn man da ein bisschen mehr ins Detail geht, dann haben die Mikroalgen meist einen hohen Anteil an Leucin und Arginin, während der Anteil an Methionin und Histidin etwas geringer ist. Ein weiterer Verweis wäre hier auch auf die Pigmentproteinkomplexe. Also Pigmente sind ja sowieso sehr interessant bei den Mikroalgen, weil sie auch für die Nahrungsmittelindustrie als Farbstoffe verwendet werden können. Hier kann man zum Beispiel zwei Beispiele nennen. Das Phycocyanin, das wird von der Alge Spirulina synthetisiert zum Beispiel oder auch von anderen prokaryotischen Mikroalgen, also da sind wir wieder bei den Cyanobakterien. Cyanin, da steckt das Wort Cyan schon drin, also das ist ein bläulicher Farbstoff und als weiteren Pigmentproteinkomplex würde ich gerne das Phycoerythrin nennen, das ist ein roter Farbstoff, der mittlerweile auch schon in der Lebensmittelindustrie verwendet wird, zum Beispiel um Smoothies oder Getränke zu färben oder Süßigkeiten und weitere Dinge. Was die Kohlenhydrate angeht, enthalten die Mikroalgen die typischen Kohlenhydrate, also Monosaccharide, Polysaccharide und Oligosaccharide. Die dienen den Mikroalgen selbst eher als Energiespeicher, als Kurzzeitenergiespeicher. Man kann sich das so wie eine Batterie vielleicht vorstellen. Hier sei auch die Stärke vielleicht kurz genannt. Und zusätzlich sind sie auch für die Struktur von einigen Zellstrukturen verantwortlich, vor allem aber der Zellwand. Und zurzeit beschäftigt sich die Forschung auch sehr mit der Bioaktivität von solchen Kohlenhydraten. Die sind teilweise entzündungshemmend oder antioxidativ. Das ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Forschungsthema. Und zusätzlich können die Kohlenhydrate auch präbiotische Wirkungen haben. Das ist vor allem für mich interessant, weil unser ACE-Projekt nächstes Jahr soll in die Richtung Mikroalgen als Präbiotika gehen. Präbiotika sind die Nahrung für probiotische Bakterien, die in unserem Darm vorkommen. Und dafür kann man die Mikroalgen auch verwenden. Jetzt zu den Fetten würde ich auch gerne noch kurz was dazu sagen. Die Fette sind vor allem ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, Biotreibstoffe aus Mikroalgen zu gewinnen. Da fokussiert man sich dann hauptsächlich auf die Fettfraktion. Ich habe ja vorher schon erwähnt, die Mikroalgen enthalten zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, zusätzlich auch weitere mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Also ja, die sind da wirklich interessant, was die Fettsäuren angeht. Vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen, dass die Mikroalgen auch sehr viele Vitamine enthalten, also Vitamin A, B, C und so weiter. Bis zum Vitamin B12 sogar. Das ist aber zurzeit in der Wissenschaft auch ein heiß diskutiertes Thema, weil Vitamin B12 ja eigentlich nur von Bakterien produziert werden kann. Und man sozusagen vermutet, dass durch ein Zusammenspiel zwischen den Bakterien und den Mikroalgen dieses Vitamin B12 auch dann in das finale Mikroalgenprodukt reinkommt.
Ja, wenn ich deine Ausführungen höre, dann würde ich mir am liebsten kiloweise Mikroalgen reinschütten. Wie kann man die überhaupt in ein Produkt einfügen? Also wie stellt man die her oder was macht man dann draus im Endeffekt?
Ja, also zurzeit werden die Mikroalgen hauptsächlich entweder als Nahrungsergänzungsmittel verwendet oder zur Aufwertung von Nahrungsmitteln. Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt getrocknete Mikroalgenbiomasse zu Hause hat, dann hat man Pulver oder Flakes, die man dann einarbeiten kann, um zum Beispiel Brot, Grissinis, Müsliriegel, Nudeln, teilweise sogar Frischkäse. Wir hatten jetzt auch einen Kollegen, der versucht hat, Halloumi mit Mikroalgen aufzuwerten. Unterschiedliche Brotaufstriche kann man damit auch machen. Und es ermöglicht auch teilweise veganes Backen ohne Ei und Hefe. Also es ist natürlich nicht hundertprozentig ein Ersatz für Ei und Hefe, aber es kann einen auf jeden Fall helfen dabei, Alternativen zu finden, vegane Alternativen. Und hier vielleicht auch kurz der Verweis auf die White und Yellow Chlorella. Das ist in den letzten Jahren entwickelt worden. Also Chlorella ist eine Mikroalge, die eigentlich grün ist. Und wenn man die dann aber etwas bearbeitet auf molekularer Ebene und dann in der Dunkelheit wachsen lässt, dann verliert die ihren grünen Farbstoff und wird weiß oder gelb. Das ist natürlich für die Nahrungsmittelproduktion von Vorteil, weil diese grüne Farbe oft nicht so wirklich erwünscht ist.
Okay, du hast ja vorher auch erwähnt, dass es eigentlich Mikroalgen schon total lange gibt, auch als Nahrungsmittel. Aber jetzt ist das irgendwie bei uns scheinbar eher was Neues. Wo steht denn die Forschung eigentlich aktuell? Also was ist gerade bei uns hier der Stand und was sind vielleicht die wichtigsten Fragen, mit denen ihr euch gerade auseinandersetzt?
Ja, also man muss schon sagen, dass im Vergleich zur Medizin zum Beispiel die Mikroalgenforschung wirklich noch in den Kinderschuhen ist. Also wenn man zum Beispiel in das Jahr 2005 zurückblickt, da gab es circa 500 Veröffentlichungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen weltweit pro Jahr. Im Jahr 2017 waren es dann schon an die 3000 Veröffentlichungen. Also das ist wirklich rasant gewachsen, dieser Forschungszweig. Und das hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass die Industrie gewachsen ist und das Interesse von Verbrauchern größer geworden ist. Also wir haben mittlerweile in Europa schon zwischen 400 und 500 Produzenten oder Firmen, die wirklich Mikroalgen produzieren. Und was die Forschung angeht, beschäftigen sich wirklich viele Forschungsgebiete mit dem Thema. Also wir sind ja hier hauptsächlich mit Biotechnologie beschäftigt, aber auch die Biochemie, die Biologie, die Medizin, unterschiedliche Agrarwissenschaften, die Ökologie, die Botanik und auch Studien, wo es um das Thema Bioenergie geht, beschäftigen sich mit den Mikroalgen. Also das ist wirklich ein weit gefächertes Thema.
Gut, und was sind jetzt so die wichtigsten Fragen, die gerade so am Plan stehen in der Forschung?
Ja, also ich denke mal, generell müssen wir alle schauen, dass wir die Produktion optimieren, also sowohl was die Nachhaltigkeit angeht, als auch was die Effizienz der Produktion angeht. Also hier gibt es viele Studien und viele Projekte, die sich gerade damit beschäftigen. Dann ist auch ein wichtiger Punkt, Stichwort Novel Strains. Also wir müssen auch weiter forschen und schauen, ob uns neuartige Algenarten vielleicht bessere Resultate geben als Algen, die bereits als Lebensmittel zugelassen sind. Und für mich zwei super interessante Themen in der aktuellen Forschung sind das Benutzen von Abfallströmen. Also wie ich vorher ja schon erwähnt habe, brauchen die Algen Nährstoffe, CO2 und auch Wasser. Und diese Ströme fallen teilweise bei Industrien ab. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Zementindustrie denkt, da wird sehr viel CO2 ausgesondert. Dieses CO2 könnte eventuell gereinigt werden, um dann wieder den Algen zugegeben zu werden. Genauso mit den Nährstoffen. Also wir hatten jetzt vor kurzem ein Experiment, wo wir Mikroalgen in Prozesswasser einer Aquakultur laufen lassen haben. Und also ich denke, das ist wirklich etwas, worauf wir uns alle fokussieren sollten. Wie kann man die Abfallströme besser nutzen, um Mikroalgen zu kultivieren? Und vielleicht hier auch ein Blick auf Kreislaufwirtschaft und unterschiedliche Kreisläufe miteinander verbinden. Da denke ich, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
Und gibt es dann eigentlich auch schon Mikroalgenprodukte, die schon fertig sind am Markt?
Das ist ganz interessant. Also sowohl die Mikroalgen als auch die Makroalgen haben bereits Einzug in die Supermärkte gehalten. Vielen ist das irgendwie noch nicht so wirklich aufgefallen, aber man schätzt sogar, dass in über 70% aller verarbeiteten Lebensmittel schon ein Teil Alge drin ist. Also man weiß das eigentlich gar nicht so wirklich, aber es ist auf jeden Fall Fakt. Und oft sind es halt nur extrahierte Komponenten, wie zum Beispiel das Alginat oder Carrageen, Agar-Agar. Deswegen sieht man das vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber man muss dann vielleicht auch ein bisschen genauer hinschauen. Also ich weiß, auch in den österreichischen Supermärkten befinden sich schon unterschiedliche Produkte. Vielleicht sind die teilweise noch ganz unten im Regal, weil sie gegen die große Lobby der Lebensmittelindustrie da noch nicht ankämpfen können. Aber da liegt es natürlich auch an uns Verbrauchern, da etwas genauer hinzuschauen, diese Algenprodukte rauszupicken und einfach mal zu probieren.
Und Sushi? Sind das auch Algen?
Sushi wird hauptsächlich mit Makroalgen produziert, also die Nori-Alge, das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist am asiatischen Markt ein Riesenthema und kommt auch immer mehr zu uns nach Europa. Aber soweit ich weiß, werden Mikroalgen noch nicht so wirklich für Sushi verwendet. Das sind hauptsächlich Makroalgen.
Okay, die Unterscheidung ist auch wichtig. Weil du gesagt hast, wir als Konsumenten haben da jetzt vielleicht auch irgendwie die Rolle, dass wir da einfach mehr drauf schauen. Mir stellt sich da die Frage, wie funktioniert denn die Herstellung genau? Wie schaut es aus mit Nachhaltigkeit? Was gibt es vielleicht für Herausforderungen? Was ist da die Technik dahinter, wenn man jetzt so ein Mikroalgenprodukt sich kaufen würde? Was steht denn da dahinter?
Ja, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil das ist schon ein relativ großes Thema, die Produktion der Mikroalgen selbst, aber ich mache das gerne und versuche das den Zuhörern und Zuhörerinnen zu erklären. Anfangen tut diese Reise der Mikroalgen eigentlich immer im Labor. Also das ist alles in kleinen Behältern, wie zum Beispiel Erlenmeyer-Kolben oder Rundkolben. Im Labor muss man wirklich aufpassen, weil die Algen sozusagen noch in ihrer Kindheit sind und sehr anfällig sind auf zum Beispiel Kontaminationen oder zu hohe Temperaturen, zu hohe pH-Werte oder zu niedrige pH-Werte. Und deswegen muss man hier schauen, dass die Kultivierung so standardisiert und reproduzierbar wie nur möglich passiert. Ja, man hat dann am Anfang eine hellgrüne Flüssigkeit zum Beispiel und die wird immer dunkelgrüner, teilweise bis sie schwarzgrün wird. Und dann hat man das Problem, dass die Mikroalgenzellen in der Mitte dieses Behälters vom Licht gar nicht mehr wirklich erwischt werden. Also das nennt man dann auch Schichtdicke bei uns. Wenn diese Schichtdicke zu dicht wird, dann muss man einfach die Algen in einen größeren Behälter bringen und wieder Nährmedium dazugeben, sie sozusagen verdünnen, damit Licht auch wieder Möglichkeit hat, zu den Zellen vorzudringen und die Algen auch sich wieder weiter vermehren können. Chlorella zum Beispiel vermehrt sich pro Tag einmal in 2 bis circa 16 Tochterzellen. Also das sind wirklich immense Wachstumsraten, die wir da teilweise haben. Und sobald der Behälter dann wirklich wieder so dicht ist, dass kein Licht reinkommt, geht es wieder in einen neuen Behälter weiter. Diesen Prozess nennt man Scale-up. Im Endeffekt geht es dann so weit, bis man dann in diesen meistens Photobioreaktoren angelangt ist. Das sind, ja, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Aquarium in Röhren. Form, also durchsichtige Glasbehälter, wo die Mikroalgen durchzirkulieren mit Hilfe von Pumpen. Diese Röhren sind meistens dünn, damit auch so viel wie möglich an Licht hier zu den Algen kommen kann. Und irgendwann ist es dann so weit, dass in diesen großen Photobioreaktoren, ich rede hier von, ja, 20.000, 30.000 Litern mindestens, teilweise geht es auch noch viel höher bis 100 Tausende von Litern. Irgendwann ist es so weit, dass auch dort die Algen sehr dicht sind und kein Licht mehr hinkommt in die Mitte der Algen. Und dann ist der Zeitpunkt da, wo sie geerntet werden müssen. Diesen Prozess nennen wir in der Technologie oft Midstream, wenn wir die Algen sozusagen von dem Wasser erstmal befreien müssen. Also wir müssen die Algen dann entwässern. Dazu nimmt man oft Zentrifugen oder Membranfiltrationen her. Das ist auch ein sogenanntes Bottleneck in der Mikroalgenproduktion, also ein Flaschenhals, wo es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial gibt. Diese Prozesse sind auch sehr teuer. Man muss sich vorstellen, dass über 99% dieser Suspension aus Wasser besteht. Also da muss man die Algen sozusagen erstmal rausbekommen. Und danach müssen sie noch getrocknet werden. Und die Trocknung ist auch ein Bottleneck in der Produktion der Algen, weil sie sehr energieaufwendig ist. Also der Gold Standard, wenn man das so nennen kann, ist ja eigentlich das Gefriertrocknen. Da kann man die höchste Qualität zum Schluss beobachten. Aber trotzdem wird das Sprühtrocknen hauptsächlich verwendet von den meisten Firmen, weil es einfach, ja, sagen wir mal, effizienter und leichter zu handhaben ist. Aber das Sprühtrocknen hat auch einige Nachteile, meiner Meinung nach. Also kommt hier zu hohen Temperaturen und diese Temperaturen können den Algen auf jeden Fall auch schaden. Hier gibt es aber mehrere Alternativen, da will ich dann später noch kurz drauf zu sprechen kommen. Ja, nach dem Trocknen werden die Algen dann nur noch verpackt und man kann sie dann im Endeffekt zum Supermarkt oder wo auch immer weiterschicken.
Okay, dann vielleicht nochmal kurz zurück zu der Trocknung, weil die so kostenintensiv und eigentlich so aufwendig ist. Gibt es da Alternativen oder wird da schon nach Alternativen gesucht für dieses kostenintensive Trocknen?
Ja, definitiv. Das war auch ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, über 2 Jahre hinweg. Und zwar haben wir mit dem Solartrocknen experimentiert. Also, das ist jetzt kein Trocknen, wo die Alge direkt dem Sonnenlicht ausgeliefert ist, sondern man verwendet eigentlich die Hitze der Sonne und die trockene Luft, die herrscht, wenn es an heißen Tagen in Portugal zum Beispiel, um Räumlichkeiten, also Trockenkammern, zu erwärmen und dort auch die Luftfeuchtigkeit zu verringern. Das passiert dann mit unterschiedlichen Systemen. Wir hatten da in unserem System auch einen Algorithmus, der automatisch gearbeitet hat. Also wenn die Luft dann innerhalb dieser Trockenkammer zu feucht war, kam automatisch neue trockene Luft von außen hinzu. Und wenn die Temperatur zu niedrig war, kam auch Luft hinzu, um die Temperatur zu erhöhen. Und wir haben da wirklich super Resultate erzielt. Also die Energiekosten waren mindestens 10-mal geringer als beim Gefriertrocknen. Und wir hatten auch viel mehr Platz in diesen Trockenkammern. Also konnten wir auch viel mehr von den Algen trocknen. Das Ganze war integriert in das Pro-Future-Projekt. Und vor kurzem war die finale Konferenz dieses Projekts und da wurde auch wirklich das Solar Drying oder das Solartrocknen nochmal gelobt. Und ja, also vielleicht haben wir da einen kleinen Durchbruch geschafft.
Ja, wunderbar. Du hast schon kurz gesagt, Pro Future, ein ehemaliges Projekt von dir. Kannst gerne noch mal kurz darauf eingehen. Was ist das genau für ein Projekt? Was ist da gegangen?
Ja, also das war für mich auf jeden Fall das größte Projekt mit Mikroalgen, in dem ich jemals gearbeitet habe. Und es war wirklich ja, sehr besonders und es gab tolle Outcomes. Es war ein Horizon 2020-Projekt, gefördert von der EU über 4 Jahre. Und wir hatten insgesamt 31 Partner in diesem Projekt aus ganz Europa. Und der Fokus in diesem Projekt lag eigentlich auf der gesamten Wertschöpfungskette der Mikroalgenproduktion. Und wir haben versucht, die auf unterschiedliche Art und Weise zu optimieren. Und es war hier auch der Fokus generell auf dem Sektor der Mikroalgen, um zu schauen, wie wir diesen wettbewerbsfähiger machen, um die Preise im Endeffekt zu erniedrigen und auch mit anderen Produkten im Supermarkt mithalten zu können. Und ja, auch ein weiterer wichtiger Punkt war die Nachhaltigkeit. Also wir haben ganz viele innovative Ansätze ausprobiert, wie zum Beispiel das Solar Drying, um die Nachhaltigkeit auch zu verbessern. Und ja, im Zuge des Projekts gab es auch einige Fütterungsversuche und Verbraucherstudien. Also wir haben sowohl Tieren als auch Menschen diese Algen verabreicht in unterschiedlichen Versuchen. Hier habe ich in meiner Studie mit dem Solartrocknen auch mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik, dem DIL, zusammengearbeitet. Und ja, also wir hatten sehr viele Resultate, die zukunftsweisend sind. Da es so ein riesiges Projekt war, kann ich jetzt leider nicht auf jedes einzelne Arbeitspaket eingehen, aber ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall einige Fortschritte machen konnten und auch viele neue Produkte entwickeln konnten innerhalb dieses Projekts.
Ja gut, dann machen wir vielleicht jetzt noch einen kurzen Exkurs. Und zwar habe ich gelesen, dass neben der Lebensmittelindustrie Mikroalgen auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Wie denn genau?
Ja, das ist richtig. Ich würde gern ein paar Facts jetzt erstmal nennen, ein paar Fakten. Und zwar, die Mikroalgen haben eine viel höhere Effizienz als die Landpflanzen. Also sie verwenden das Sonnenlicht viel effektiver und stellen viel mehr Biomasse her durch ihre Photosynthese. Und zusätzlich kann man die Mikroalgen halt auch viel öfter ernten als Landpflanzen. Also Getreide kann man ja eigentlich nur einmal pro Jahr ernten. Mikroalgen kann man eigentlich alle 2, 3 Wochen mal ernten, wenn es gut läuft. Und sie haben auch einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck, wie jetzt zum Beispiel Soja. Ja, zusätzlich kann man die Mikroalgen auch als Biodünger oder Biopestizid einsetzen. Damit habe ich mich auch lange beschäftigt. Also meine Masterarbeit ha handelte eigentlich von Biodünger und Biopestiziden. Meine Masterarbeit habe ich auch im Rahmen eines großen portugiesischen Projektes gemacht. Und wir haben da mit einer Firma mit dem Namen VitaCress zusammengearbeitet. Die verkaufen Salate und andere Gemüsesorten in Supermärkten wie Aldi oder Lidl. Und die haben dann wirklich auf ihren großen Feldern Mikroalgen versprüht, um zu schauen, ob die den gleichen Effekt haben wie der Dünger, den sie eigentlich verwenden. Und der Dünger, der ist halt nicht so nachhaltig wie die Mikroalgen. Und ja, die Resultate waren auch relativ vielversprechend, auch was die Biopestizide angeht. Also ich habe hier mit unterschiedlichen phytopathogenen Pilzen gearbeitet. Das sind Pilze, die das Pflanzenwachstum hemmen und teilweise ja, ganze Ernten zunichte machen können. Und wir haben hier auf jeden Fall gesehen, dass die Mikroalgen das Wachstum dieser phytopathogenen Pilze einschränken kann. Ein Fact zum Schluss vielleicht noch, und zwar, wenn wir es schaffen würden, 10% unserer Nahrung mit Algen zu ersetzen, dann könnten wir circa 110 Millionen Hektar an Agrarfläche weniger nutzen. Wir haben ja das Problem, dass unsere Bevölkerung immer größer wird und wir immer weniger Agrarflächen zur Verfügung haben. Das ist circa zweimal die Größe von Frankreich. Also ja, was Nachhaltigkeit angeht, haben die Mikroalgen auf jeden Fall auch hohes Potenzial.
Ja, also zukunftsträchtig sind Algen auf jeden Fall. Magst du vielleicht noch jetzt zum Schluss eine kurze zusammenfassende Zukunftsperspektive geben? Was glaubst du, welche Rolle könnten Mikroalgen in Zukunft noch spielen? Wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte aus deiner Sicht?
Ja, also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, das muss man auf jeden Fall sagen. Also die erste industrielle Mikroalgenproduktion gab es irgendwann in den 40er, 50er Jahren. Also es ist wirklich noch eine junge Industrie. Und wir müssen auf jeden Fall unsere Prozesse und Technologien weiterentwickeln, optimieren, nachhaltiger machen. Dazu dienen oft sogenannte LCAs, Lifecycle Assessments. Auf Deutsch nennt man das, glaube ich, Ökobilanzen. Die helfen dabei, die Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette ja, zu analysieren und dann im Endeffekt auch zu verbessern. Und wir haben aber auch noch einige Einschränkungen im Sektor. Hier ist oft das Stichwort Novel Food erwähnt. Also man kann nicht einfach eine Alge im Labor hochzüchten und dann irgendwie auf den Teller von den Menschen bringen, sondern die müssen alle durch dieses sogenannte Novel Food Approval durch. Also die müssen von der EU oder von der EFSA als Nahrungsmittel akzeptiert werden. Und das ist ein wirklich sehr teurer Prozess und langwieriger Prozess. Also wenn man zum Beispiel nach Asien schaut, da konsumieren die Menschen viel mehrere Mikroalgenarten als bei uns. Bei uns gibt es eigentlich nur eine Handvoll Mikroalgen, die als Nahrungsmittel zugelassen sind. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch schauen, dass diese ganzen regulativen Einschränkungen besser überwunden werden können. Und da ist natürlich auch in Richtung Wissenschaft nochmal der Vermerk. Also Innovationen sind hier ganz wichtig. Und wenn viele Länder an Mikroalgen forschen, dann werden auch ja, die Leute im EU-Parlament irgendwann merken, dass wir da einfach Verbesserungspotenzial haben und was gemeinsam tun müssen.
Danke für dieses super Schlusswort. Jetzt wollen wir aber noch ganz kurz auf dich zu sprechen kommen. Bin mir sicher, das interessiert die ZuhörerInnen genauso. Wenn dir jetzt eine Frage zu deinem Forschungsgebiet beantwortet werden könnte, welche Frage würdest du stellen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es gibt so viele offene Fragen, die ich am liebsten sofort beantworten würde. Aber ich glaube, was ich vorher schon angesprochen habe mit diesen Restströmen, also das ist wirklich ein interessantes Forschungsgebiet, weil wir im Endeffekt halt wirklich viel Geld sparen könnten, wenn wir diese sogenannten Waste Streams verwenden können, um Mikroalgen zu produzieren. Teilweise sind diese Waste Streams aber noch sehr dreckig, wenn man das so sagen kann. Also selbst CO2 kann dreckig sein und muss erst gereinigt werden, bevor es dann verwendet wird, um Mikroalgen als Nahrungsmittel herzustellen. Ja, also ich würde sagen, diese Waste-Stream-Thematik ist eine, die mir sehr am Herzen liegt. Und dann auch, was ich vorher erwähnt habe, Mikroalgen als präbiotische Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel. Da würde ich auch gern näher ins Detail gehen und schauen, was denn die Mikroalgen auf das Mikrobiom in unserem Verdauungstrakt für Wirkungen haben.
Für die Zuhörer jetzt nochmal ganz konkret. Du hast ja doch schon richtig viel Erfahrung im Bereich Meeresbiologie und Mikroalgen. Wenn sich jetzt jemand interessiert für dieses Forschungsgebiet oder auch für deinen Ausbildungsweg, was sind so deine Ratschläge, die wichtigsten, die du den Leuten mitgeben wollen würdest?
Ja, das ist natürlich auch wieder eine schwierige Frage und ich könnte da jetzt ausschweifen, aber ich versuche mich hier kurz zu halten. Also was mir wirklich geholfen hat damals, war, mich mehr mit dem wissenschaftlichen Englisch zu beschäftigen. Also ich bin damals nach Portugal gekommen und habe ja schon dieses typische Schulenglisch drauf gehabt, aber es hat mir teilweise nicht ausgereicht, zum Beispiel um Papers zu lesen und wirklich das State of the Art zu verstehen. Wo sind wir mit den Mikroalgen? Wo sind die offenen Fragen? Und ja, wichtige Themen wirklich zu verstehen und zu analysieren. Also ich kann nur wirklich jedem jungen Forscher vorschlagen, sich intensiv mit dem wissenschaftlichen Englisch zu beschäftigen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den ich früher oft sehr vernachlässigt habe, ist wirklich das Networking, also Netzwerke bauen, Partner kennenlernen, mit den Leuten in Verbindung treten, Telefonnummern, E-Mails, Visitenkarten sammeln. Das hört sich so banal an, aber ist im Endeffekt wirklich ein Game Changer, wenn man das so sagen kann. Und als letzten Punkt würde ich gern sagen, dass man sich auch ins Getümmel stürzen muss. Also man muss so nah wie möglich ran an das Forschungsgebiet, mit dem man sich in Zukunft gerne beschäftigen würde. Also ich kann, wenn man sich mit Mikroalgen beschäftigen will, nur empfehlen, dass man einfach mal ein Praktikum macht bei einer Firma, die Mikroalgen produziert oder in einem Labor, welches mit Mikroalgen arbeitet. Und wenn man jeden Tag in der Nähe von dem ist, was einen so interessiert, dann wird man automatisch besser und macht da automatisch Fortschritte.
Super, danke für deine motivierenden Tipps und die coolen Ausführungen. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich denke, wir werden uns wieder mal treffen, oder?
Ja, sehr gerne. Mir macht es wirklich Spaß, auch dir und den Zuhörerinnen über die Mikroalgen was zu erzählen. Und ja, ich bin ja dann wahrscheinlich bald wieder in Österreich und dann haben wir auch die Möglichkeit, uns mal zu sehen und uns weiter über Mikroalgen auszutauschen.
Super, vielen Dank.
Danke dir.